Hallo, mein Name ist Gina Lückenkämper vom SCC Berlin und jetzt sind es noch 11 Monate bis zu den Olympischen Spielen.
Na denn, geht's los.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Armbücher!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
Da sind wir wieder. Wieder einen Monat näher an den Olympischen Spielen und jetzt genau ein Jahr vor den Paralympics.
Unsere 5 Sportler, die wir auf dem Weg nach Tokio begleiten, haben in den vergangenen Wochen fleißig Medaillen gesammelt.
In dieser Folge besuchen wir Sprinterin Gina Lückenkämper, Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock, Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler und den neuen Junioren-Para-Leichtathletik-Weltmeister Phil Groller.
Wir nehmen euch wieder mit nach Tokio und hinter die eigentlich fest verschlossenen Türen der ARD. Es gibt eine Panne des Organisationskomitees in Tokio, die uns vor ein paar wirkliche Schwierigkeiten stellt. Und wir haben
das super verrückte, mysteriöse Geräusch.
Ja, ganz genau so sieht es aus da draußen, liebe Freunde. Und wir spielen mit euch eine neue Runde. Und das geht wie folgt. Ihr müsst das Geräusch raten. Achtung, welches könnte dieses hier sein? Achtung, hier, ja, ja.
Puh, das ist aber schwer. Kannst du nochmal abspielen?
Kein Problem, hier kommt's noch einmal.
Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Komm, und ihr macht jetzt auch mit. Die Auflösung gibt es gleich. Nach 8 Hits am Stück.
Adresse eingeben.
Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort.
Kienbaum.
Möchten Sie die Zielführung ins Zentrum von Kienbaum starten?
Ja.
Die direkte Zielführung wird gestartet.
In diesem Kienbaum also treffen wir Deutschlands schnellste Frau, wie Gina Lückenkämper gerne genannt wird.
In your face und ob ich 100 Meter laufen kann.
Und wie, bei der EM im letzten Jahr in Berlin läuft sie unter 11 Sekunden. Ganz genau eine 10,95.
Vorne ist Asher Smith, Großbritannien auf dem Weg zum Gold und eine Medaille für Gina Lückenkämper. Gina Lückenkämper hat Silber. Was für ein Erfolg.
Die Silbermedaille von den Europameisterschaften in Berlin 2018 ist bisher mein absolutes Karrierehighlight. Also da gibt es bisher eigentlich so ziemlich keinen Moment in meiner Karriere, der dieser Medaille auch einfach das Wasser reichen kann. Auch nicht meinen U20-Europameistertitel aus 2015. Einfach vor heimischem Publikum da so zu performen und vor allem in diesem wundervollen Olympiastadion in Berlin, das ist mein großes Highlight gewesen und das ist mein großes Karrierehighlight bisher.
10,95 unter 11 Sekunden. Gina Lückenkämper schafft das, was zuletzt einer Deutschen 1991 gelungen war, Katrin Krabbe bei ihrem WM-Titel. Und zwar in Tokio, dem Austragungsort der Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Ein Omen oder eine Verpflichtung?
Na, es ist eine Zeit, an der ich jetzt eigentlich so ziemlich immer gemessen werde. Das heißt, wenn ich nicht unter 11 Sekunden renne, kriege ich da teilweise, ich sag mal, Vorwürfe an den Kopf geknallt, weil mich halt Leute jetzt nur noch an Zeiten unter 11 Sekunden messen oder beziehungsweise mich nur noch daran messen wollen, dass ich aber nach wie vor eine junge Athletin bin, die sich immer noch in der Entwicklung steckt und solche Zeiten halt auch einfach noch nicht jetzt tagtäglich sich aus dem Ärmel rausschütteln kann. Das vergessen dann halt doch schon mal ganz gerne einige, aber es gibt halt auch viele, die sich einfach mit mir wahnsinnig gefreut haben, schon über diese 10,95 und auch über die 10,98 auch aus Berlin und die mich einfach daraufhin auch anfeuern und unterstützen, dass ich möglichst bald halt auch wieder unter 11 Sekunden laufen kann.
Bitte in 600 Metern links abbiegen in Richtung Kienbaum.
In Kienbaum bereitet sich Lückenkämper mit der 4x100-Meter-Staffel auf die WM in Doha vor. Dieses Mal soll es eine Medaille werden. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften von London wurde die deutsche Staffel Vierte. Kienbaum liegt gefühlt mitten im Nichts, 40 Kilometer östlich von Berlin. Ohne Navigation wären wir aufgeschmissen. Der Leistungssport hat hier Tradition. Bis 1990 Stützpunkt Trainingsstätte der DDR. Inzwischen olympisches und paralympisches Trainingszentrum für Deutschland. Rund 62.000 Athletinnen und Athleten kommen jährlich nach Kienbaum. Die riesige Anlage erinnert an eine Kaserne oder Jugendherberge. Zwei Schranken am Eingang begrüßen uns und dann geht es auf ein grünes, weitläufiges Gelände mit Trainingsplätzen umgeben von Bäumen, Beachvolleyballanlagen und einem See, den die Triathleten nutzen. Pavillons umringen den großen Essenssaal, vor dem wir in der Cafeteria mit Gina Lückenkämper verabredet sind. Sportler in roten Trainingsjacken mit der Aufschrift Volleyball-Nationalteam sitzen hier ebenfalls und spielen Karten bei Kaffee und Bananenkuchen. Da kommt sie, Gina Lückenkämper.
Hallo, ich bin Fabian.
Hi.
Gina Lückenkämper wirkt entspannt. Sie trägt einen schwarzen Kapuzenpulli, den man heutzutage wahrscheinlich eher als Hoodie bezeichnen würde. Eine graue Jeans, Turnschuhe, die Haare lässig zum Dutt hochgesteckt. Die 22-jährige Sprinterin, die in Soest aufgewachsen ist, lacht offensichtlich gerne.
Okay. Also Flachwitze sind mein absolutes Favorite.
Wie nennt man einen Delfin in Unterhosen, fragt sie.
Slipper.
Ja, sehr schön.
Gina Lückenkämper nimmt uns mit an den Triathlon-Trainingssee auf der Anlage, denn hier haben wir unsere Ruhe. Hier lernen wir die Frau kennen, für die sich im März 2012 das Leben entscheidend in Richtung Profisport verändert hat.
Das war mein erster Auftritt im Nationaltrikot, mein erster Start im Nationaltrikot. Und ich weiß heute noch, wie wahnsinnig aufgeregt ich damals war. Ich war halt gerade 15.
Schon früh und auch bei diesem Hallenländerkampf in Frankreich zeigt Gina Lückenkämper ihr herausragendes Talent. Ihre Konkurrenz ist 19 Jahre und damit 4 Jahre weiter.
Und ich habe damals schon zu meinen Eltern gesagt, und im Sommer fahre ich auf jeden Fall zur U20-Weltmeisterschaft. Ne? Und meine Eltern haben gesagt, ey Gina, du bist 15, nimm dir nicht zu viel vor. Die sind alle ein paar Jährchen älter als du, ne? Weil sie einfach auch Angst davor hatten, dass ich am Ende zu enttäuscht bin, wenn es dann halt doch nicht klappt. Aber wer war am Ende mit dabei und ist sogar bis ins Halbfinale im Einzel gerannt, womit einfach niemand gerechnet hat. Und ich meine, 2012 waren dann halt auch Olympische Spiele in London damals. Und da habe ich dann natürlich halt viel mehr nochmal halt hingeguckt. Und das ist eigentlich auch so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jawohl, ich kann da was und ich bin auch bereit, da weiter dran zu arbeiten und besser zu werden und da halt ordentlich Gas zu geben und seitdem bin ich halt auch immer dran geblieben.
Die Sommerspiele in Tokio werden im kommenden Jahr das weltweit größte sportliche Event. Mit dem Gedanken daran fangen die Augen der Sprinterin an zu funkeln.
Also Olympia ist mein großer Traum gewesen ab da, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann mit dem Sport tatsächlich nicht mehr erreichen.
Die Liebe zu Olympia hat inzwischen einen dauerhaften Platz an ihrer Seite, ganz genau auf ihrem linken Oberarm.
Damals hatte ich ein Bild von den Olympischen Ringen in meinem Zimmer hängen, bei meinen Eltern und habe dann aber ja gesagt, nach den Olympischen Spielen, ich lasse mir die Olympischen Ringe auf meiner Haut verewigen. Das wird auch auf ewig das einzige Tattoo bleiben. Da wird nichts weiteres dazukommen, weil ich einfach unfassbar große Angst vor Nadeln habe. Und dieses Tattoo zu kriegen war für mich eine wahnsinnig, wahnsinnig große Überwindung. Aber ich habe es überlebt und war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber somit habe ich mein Ziel jetzt wirklich auch immer tagtäglich vor den Augen. Und das pusht halt einfach wahnsinnig und motiviert mich.
Olympia hat sich also bei Gina Lückenkämper längst verewigt. Klar, jetzt möchte sich Lückenkämper auch bei Olympia verewigen. So das Ziel.
Insgesamt natürlich träume ich so als Athletin halt von einer olympischen Medaille. Das ist so mein Langzeitziel. Ob ich es schaffen werde, das in meiner Karriere irgendwann mir zu verwirklichen, diesen Traum, weiß ich nicht. Müssen wir gucken.
Was sagt der Blick auf die linken Oberarme?
Kriegen wir hin. Und 3 Stunden lang Staffeltraining. Dann aber
auch mit Gina Lückenkämper nimmt uns mit zum Trainingsplatz. Uns führt ein fußgängerbreiter Weg entlang der Pavillons bis hin zu der roten 400-Meter-Bahn. Das Grün in der Mitte des Platzes ist saftig satt. Generell sieht die Anlage so aus, als sei sie mit der berühmten Nagelschere vollendet worden. Die Bedingungen sind perfekt, auch für Hürdenläufer Georg Traber, der gerade sein Programm abspult. Ganz genau hier trainiert Gina Lückenkämper in diesen Tagen mit der Staffel, 4x100 Meter. Deutschlands Sprinterinnen haben das Potenzial in Tokio, um die Medaille mitzulaufen. Ihren größten Erfolg beschreibt Lückenkämper aber mit der Silbermedaille über die 100 Meter von Berlin. Was macht denn jetzt mehr Spaß?
Also wirklich eine gemeine Frage. Ich stehe sehr, sehr gerne mittlerweile auch einfach für die 100 Meter auf der Bahn. Aber auch eine 4x100 Meter Staffel macht unfassbar viel Spaß, weil man halt dann doch mal unterm Individualsportlern einen Teamwettbewerb hat. Und wenn man das da halt auch wirklich schafft, dass man ein Team auf der Bahn stehen hat und vor allem, wenn man dann auch noch gemeinsam Erfolge feiern kann. Staffel ich glaube fast schon, dass die Staffel da bei mir auf Platz 1 ganz knapp aber auch nur landen würde.
Für heute ist Gina Lückenkämper mit dem Training durch.
Es gibt natürlich auch bei mir immer Tage, wo ich einfach überhaupt keinen Bock habe und auch mal Phasen, wo ich mir denke, wofür machst du den ganzen Schwachsinn hier halt eigentlich? Aber das sind halt eigentlich wirklich auch immer wieder die Momente, wo ich mir einfach nur meinen linken Oberarm angucke und dann wieder ganz genau weiß, wofür ich das Ganze tue.
Für sich macht sie das. In erster Linie macht Lückenkämper der Beruf als Profisprinterin Spaß. Der Spaß, die Freude und das Lachen haben einen großen Platz im Leben von Gina Lückenkämper. Doch geht es um die Sichtbarkeit ihres Sports, kann sie auch ernst und vehement ihre Meinung vertreten. Dass Leichtathletik so selten im Fernsehen zu sehen ist, empfindet Lückenkämper als Armutszeugnis und gibt beiden Seiten gleichermaßen die Schuld. Dem Verband und auch den Medienhäusern wie uns.
Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass die Leichtathletik auch insgesamt einfach innovativer werden muss, weil so wie wir bisher unsere Wettkämpfe auch strukturieren und darstellen, sind wir halt einfach nicht überlebensfähig. Die Leichtathletik ist einfach nicht sexy genug für den Fernsehzuschauer. Es ist einfach so, es dauert einfach wahnsinnig lange. Die Wettkämpfe ziehen sich oftmals, wir haben viele Tagesveranstaltungen und Tagesveranstaltungen ziehen halt auch einfach in der schnelllebigen Gesellschaft nicht mehr. Und das müssen wir einfach ein bisschen mehr verstehen und begreifen. Wir haben einige tolle Meetings mittlerweile, die das verstanden haben und die versuchen, mit der Zeit zu gehen. Ganz großes Beispiel und mein absolutes Highlight eigentlich jedes Jahr ist dahingehend auch Spitzenreiter des ISTAF in Berlin. Und da bin ich immer ganz großer Fan von, weil da auch einfach so ein bisschen Leichtathletik mit Showcharakter halt auch einfach gezeigt wird. Aber natürlich sind da halt auch mit die Fernsehanstalten mal gefragt, halt die Wettkämpfe auch mal wieder mehr mit reinzunehmen und halt auch einfach mal zu zeigen. Weil außer deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften bzw. Weltmeisterschaften wird halt nichts mehr gezeigt aktuell. Also so ziemlich gar nichts mehr. Und das ist halt schon echt auch einfach schade und eine ziemlich traurige Entwicklung. Aber da sind wir in der Leichtathletik auch nicht alleine. Da gibt es vielen anderen Sportarten genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer halt einfach. Also dass sie noch weniger Sichtbarkeit haben.
Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort.
Das nächste Ziel für Gina Lückenkämper sind die Leichtathletik-Weltmeisterschaften Ende September, Anfang Oktober im katarischen Doha. Im nächsten Jahr greift sie dann auf der ebenfalls roten Bahn im Nationalstadion von Tokio an. Und dann?
Die direkte Zielführung wird gestartet.
Wird sie ihr Ziel erreicht haben? Es bleibt spannend bei Gina Lückenkämper, 22 Jahre alt Sprinterin, abstinent, zumindest noch.
Die Saison bezieht sich immer aufs jeweilige Jahr, das heißt, es gibt halt auch schon nach Doha mal wieder ein gutes Bierchen.
Einen Monat nach Olympia beginnen die Paralympics am 25. August, also genau in einem Jahr. Auch davon werden wir online, im Radio und im Fernsehen live berichten. Die Paralympics sind von Anfang an Teil der Planung gewesen, sagt ARD-Teamchef Gerd Gottlob.
Von der Struktur her wird es so ähnlich sein. Wir werden auch ein NBC in Mainz haben, auch ein Studio in Tokio, das gleiche Studio, was wir bei Olympia haben. Die Sendestrecken werden nicht bei weitem nicht so lang sein, das muss man sagen, weil die Wahrheit ist ja auch, das ist bei Olympia genauso, aber wir haben mit dem Zeitunterschied natürlich auch 6-7 Stunden, die wir durch die deutsche Nacht senden. Also da werden schon Leute sehr früh aufstehen müssen, um das zu sehen. Bei den Paralympics haben wir das deshalb entschieden, dass wir im Prinzip einen großen Vormittagsblock machen und dann am Nachmittag auch nochmal, sodass wir täglich, würde ich sagen, so auf 6-8 Stunden Programm von den Paralympics kommen. ARD genauso wie das ZDF. So, und ja, da wird Michael Antwerpes unser Moderator sein, freuen wir uns auch drauf. Ist aber eine etwas andere Größenordnung, also es wird schon etwas runtergefahren, das muss man sehen, also sowohl vom Programmvolumen her als auch vom Personal. Und trotzdem machen wir es mit genau der gleichen Leidenschaft und mit dem gleichen Spaß wie bei Olympia. Und ja, also insofern freuen wir uns da genauso drauf.
Es gibt aber einen Unterschied. Dem Organisationskomitee ist ein Fehler unterlaufen, der uns vor große logistische Herausforderungen stellt, sagt Hörfunk-Olympiateamchef Alexander Bleik.
Man muss sich das so vorstellen, also dieses IBC, das Internationale Radio- und Fernsehzentrum, wird für die Olympischen Spiele in 4 Messehallen aufgebaut. Und ja, die Organisatoren vor Ort haben 3 davon direkt nach Abschluss der Olympischen Spiele sofort weitervermietet. Da kommt eine große Motorradshow rein. Und das heißt, für die Sender, die jetzt Räume in einer dieser 3 betroffenen Hallen haben, die müssen umziehen für die Berichterstattung der Paralympics. Für das Büro ist es nicht so schlimm, aber unsere Kolleginnen und Kollegen der Technik, für die ist das eine Katastrophe, weil die wollten natürlich die bestehende technische Infrastruktur mit einem Schaltraum, mit einer Vernetzung, sodass man von jedem PC auf jeden O-Ton, auf jedes Interview zugreifen kann, all das weiter nutzen für die Paralympischen Spiele. Das muss alles abgebaut und in einer anderen Halle neu aufgebaut werden. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das braucht Personal und das stellt uns auch logistisch vor, ganz große Herausforderung, weil eigentlich sollten die Leute nach Olympia, die Technikkollegen, Pause haben, ein paar Tage sich erholen, weil sie dann wieder gebraucht werden. Jetzt müssen sie durcharbeiten und wir wissen noch gar nicht, wie wir das regeln, damit die Chancen haben, auch dann wieder sozusagen dem Arbeitsrecht entsprechend auch ihre Ruhepausen zu kriegen.
Also das heißt, es gibt aktuell noch keine Lösung für dieses Problem?
Nein, es gibt noch keine Lösung für das Problem und wir reden im Bereich Fernsehen mit dem ZDF darüber und wir versuchen einfach ja irgendeine Lösung zu finden, die es am Ende ermöglicht, dass wir von dort prima berichten können. Aber wir haben noch keine.
Wir dürfen euch aber verraten, die Paralympics werden so oder so stattfinden und er hier könnte in den kommenden Jahren ein Topstar im deutschen Behindertensport werden.
Hallo, ich bin Phil Groller, ich bin 18 Jahre alt, bin Paraleichtathlet aus Wolfsburg und ja, ich freue mich auf meine ersten Paralympics.
Hier trainiert einer für den großen Traum. Phil Groller will nach Tokio.
Ein Riesenerlebnis und hoffentlich eine schöne Zeit.
Seit seiner Geburt fehlt ihm der linke Unterarm und ja, bei ihm piept's wohl. Er trainiert im alten Wolfsburger VfL-Stadion am Elsterweg, während eine Jugendfußballmannschaft einen Laktattest hat. Groller ist regelmäßig hier.
Ja, in der Woche 5 bis 6 Mal, also jetzt momentan nur noch 5 in der Wettkampfphase und ja, meistens um die 2 Stunden, genau.
Er hat gerade sein Abi gemacht und macht seit Anfang August ein freiwilliges soziales Jahr.
Beim VfL Wolfsburg direkt, also beim Verein, da kann ich dann ganz gut trainieren, kann das ganz gut miteinander vereinbaren mit dem FSJ. Und so habe ich bis Tokio ganz gut Zeit, um mich darauf vorzubereiten.
Groller will zu den Paralympics und in 2 Monaten zur Paraleichtathletik-WM in Dubai.
Ja, ich hoffe einfach, dass es ein glatter Weg ist, ohne Verletzungen, mit einer guten Leistungssteigerung noch über die Saison jetzt. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja.
Den Lauf seines Lebens hatte Phil Groller vor einem Jahr. Bei den Paraleichtathletik-Europameisterschaften in Berlin holte er als damals 17-Jähriger Gold mit der 4x100-Meter-Staffel.
Es war ein super Erlebnis, vor allem beim ersten Wettkampf, wo ich bei den Erwachsenen mitgestartet bin. Bei dem ersten so richtig großen, direkt eine Medaille zu holen, war natürlich ein super Gefühl. Ich habe das einfach genossen und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht, ne? Mit den Medaillen.
Mit dabei in der Goldstaffel vor einem Jahr war Markus Rehm, der vielleicht bekannteste deutsche Parasportler. Und er hält sehr viel von Phil Groller.
Ja, Phil, wir sind ja letztes Jahr gemeinsam in der Staffel gelaufen und ja, das war toll. Also auf jeden Fall ein toller Athlet, ein toller Nachwuchsathlet, hat er jetzt ja auch bei der Juniorenweltmeisterschaft bewiesen. Und ich glaube, wir werden in nächster Zeit noch ganz viel von ihm hören.
Ja, es sind ein paar Medaillen hinzugekommen. Ja! Anfang August hat Groller bei der U20-WM in der Schweiz Gold und Silber über die 100 und 200 Meter geholt und mit nach Hause gebracht. Er wohnt in Wolfsburg noch bei Mama und Papa.
Also die besten Sponsoren sind im Moment noch die Eltern. aber ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja in nächster Zeit was, beziehungsweise dann später mal in der Karriere. Wäre natürlich cool, aber bisher habe ich leider noch keine. Ja, ich habe tatsächlich Unterstützung durch die Sporthilfe, durch die Deutsche. Das läuft doch soweit ganz gut. Auch durch den Landesverband habe ich ganz gute Unterstützung, sei es Trainingslager oder auch Arztbesuche, Physio etc. Aber sonst denke ich, also wenn von den Eltern, also wenn die Eltern einen nicht wirklich gut unterstützen können, ist es wirklich schwierig, ja, weit aufzusteigen und sich gut zu verbessern.
Sein nächstes Ziel sind die Paraleichtathletik-Weltmeisterschaften im November in Dubai. Dafür muss er sich aber noch qualifizieren.
Also es ist so, dass mir jetzt noch 800stel zur Norm für die WM in Dubai fehlen. Ja, ich habe jetzt noch einen Wettkampf, bei dem ich die Norm laufen könnte. Und ja, wenn nicht, besteht zwar trotzdem noch die Chance, dass durch ein Gremium entschieden wird, dass ich mitgenommen werde. Aber grundsätzlich würde das erstmal heißen, dass ich nicht gesetzt bin.
Sein großer Traum bleibt aber Tokio und Topstar Markus Rehm traut ihm einiges zu.
Ehrlicherweise bei den Paralympics nächstes Jahr, das wird schon sehr, sehr schwer für ihn. Ich meine, er hat nur ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Aber diese Klasse, diese Startklasse mit diesem Handicap, die ist unglaublich stark. Die laufen wahnsinnige Zeiten und ja, ich hoffe, dass er da auf jeden Fall ins Finale kommt und da vielleicht sogar den einen oder anderen Top-Favoriten ärgern kann.
Ich war vor ein paar Wochen in Paris. Dort finden Olympia und Paralympics dann 2024 statt. Und da habe ich wieder festgestellt, die Stadt muss noch sehr viel tun, um barrierefrei zu werden. Ich habe nur ganz wenige Metrostationen gesehen, die einen Aufzug haben. Aber Paris hat ja auch noch 5 Jahre Zeit. Tokio ist in einem Jahr dran und ist da schon ein Stück weiter, aber eben auch nicht in allen Bereichen, sagt unsere Korrespondentin Katrin Erdmann.
Also das sowas ist natürlich immer eine Frage auf Sicht der Dinge. Es gibt hier sehr viele Bahnhöfe, knapp 800 haben einen Fahrstuhl oder sollen zumindest im nächsten Jahr einen haben. Nach Angaben des japanischen Fremdenverkehrsamtes ist jeder dritte Bahnhof barrierefrei. Das waren zumindest die Angaben im vergangenen Jahr. Seit dem Zuschlag für Olympia wurden ja zahlreiche Gesetze erlassen und natürlich auch Vorschriften. Also Tokio galt schon immer als relativ barrierefrei in vielen Dingen, weil die sich eben früh auf den Weg gemacht haben. Woran es allerdings mangelt, das ist jetzt auch nochmal unterstrichen worden, sind barrierefreie Hotelzimmer. Das haben die Verantwortlichen der Paralympics gerade mitgeteilt. Die schätzen, dass 100 Zimmer für Rollstuhlfahrer gebraucht werden, aber gerade mal die Hälfte gibt es. Das hat mich wirklich sehr erstaunt, denn man muss sich das mal vorstellen, wir leben hier in einer 38 Millionen Metropole und da gibt es nicht mal 100 barrierefreie Hotelzimmer. Also das heißt auch, Barrierefreiheit bzw. das Thema Inklusion ist dennoch immer noch eins auf der Agenda.
Wasser, Förde, Kiel, Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, Heimat des Handballrekordmeisters THW Kiel. Wenn man Kiel über die Schnellstraße in Richtung Norden verlässt, dann kommt erst das Holsteinstadion von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auf der rechten Seite, dann die Holtenauer Hochbrücke, die über den Nord-Ostsee-Kanal führt und dann auch schon ziemlich bald Kiel-Altenholz. Hier steht das schicke neue Trainingszentrum des THW Kiel und hier sind wir mit Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler verabredet. Der 2 Meter 3 große Kreisläufer lässt uns quasi durchs Schlüsselloch schauen. Peke, wie ihn seine Mitspieler rufen, gewährt uns auch private Einblicke.
Ich habe 2 Hunde, 2 Rhodesian Ridgebacks.
Dazu in weiteren Folgen mehr, aber heute wollen wir erst einmal wissen, wie sein Trainingsalltag aussieht.
So, hier müssen wir ein bisschen ruhiger sein. Hier ist unserem Trainer die Kabine. Wahrscheinlich macht er gerade ein Video oder schneidet irgendwas anderes zusammen.
Philipp Jiecher ist seit dieser Saison der neue Trainer des THW Kiel. Also auch der Mann, dem Hendrik Pekeler gefallen muss, wenn er sich in seiner Olympiasaison für die Nationalmannschaft empfehlen möchte. Hört ihr das? Das ist der blaue Hallenboden der Trainingshalle des Handballrekordmeisters THW Kiel. Die Schritte gehören zu den Turnschuhen von Hendrik Pekeler.
So, jetzt sind wir in der Handballhalle. Hier haben wir natürlich in der Vorbereitung die meiste Zeit verbracht.
Vor Pekeler liegt ein spannendes Jahr. National und auch international. Und intensiv wird es auch.
Ich habe das mal grob durchgerechnet. Wenn wir überall bis zum Ende dabei sind, dann kommen wir wahrscheinlich so auf 90 Spiele in der Saison. Was schon wirklich sehr extrem ist.
Mit der Nationalmannschaft sind natürlich die Olympischen Spiele in Tokio das große Ziel, wofür sich die DAB-Auswahl erst noch qualifizieren muss. Aber auch mit dem THW sind die Ziele mal wieder groß.
Ja, wir wollen wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Unser Ziel ist es, deutscher Meister zu werden. Dazu wollen wir in den beiden Pokalwettbewerben das Final Four erreichen. Dann haben wir jetzt noch den Super Globe, was auch eine interessante Sache werden wird. Ich hoffe, dass wir es da auch ins Finale schaffen werden.
Auf uns wartet der nächste Raum. Der Handball-Nationalspieler öffnet uns die nächste Tür.
So, jetzt nehme ich euch mit in die Umkleidekabine, unseren Rückzugsort.
Jeder Spieler hat hier einen grauen Spind. Die Plätze sind im Kreis angeordnet. In der Mitte steht ein Tisch. Auf jeder Spindtür steht die Nummer und der Name. Hendrik Pekeler. Ja.
Mein Sitznachbar ist Niklas Eckberg. Das ist unser Musikwart. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen Einfluss auf die Musik, die hier in der Kabine gespielt wird. Und wir haben heute unsere Autogrammkarten bekommen. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich circa 2 Wochen Zeit,
den ganzen Karton mit Inhalt zu unterschreiben. Das werden wahrscheinlich so um die 2.000-3.000 Autogrammkarten sein.
Es geht weiter im hochmodernen Trainingszentrum des THW. Eine Infrastruktur, von der so mancher Fußball-Zweitligist wahrscheinlich träumen würde, vom Handball mal ganz zu schweigen.
So, hier sind unsere Sanitärbereiche, Sauna und das Kältebecken, was natürlich vor allem in der Vorbereitung sehr oft genutzt wird.
Ja, und Stichwort kalte Dusche. Wir sind in Düsseldorf. Hier wird der Handball-Supercup ausgetragen. Der erste Titel der neuen Saison geht an den Erzrivalen, an den Meister aus Flensburg und nicht an den Pokalsieger THW Kiel. Denkbar knapp entscheidet das 7-Meter-Werfen die Partie. Hier treffen wir Hendrik Pekeler wieder.
Ja, also wir hätten es natürlich gerne gewonnen heute. So ein 7-Meter-Werfen ist dann irgendwie auch eine Lotterie. Da kann es in jede Richtung gehen. Aber wir haben dann doch noch ein bisschen was vor uns und was zu tun.
Die Olympiaspielzeit beginnt also mit einem Rückschlag für Nationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel. Der verlorene Supercup wird als Warnschuss verbucht, und zwar für die gesamte Saison. Ganz egal, wo Hendrik Pekeler mit dem THW Kiel oder der Nationalmannschaft hinreisen wird, seinen Traum von Olympia hat er immer dabei.
Ja, ganz klar ist Tokio unser Ziel mit der Nationalmannschaft, uns dafür zu qualifizieren. Es wird eine extrem lange und harte Saison mit extrem vielen Spielen. Deswegen war es wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung machen, dass wir einfach diesen Grundstein für die ganze Saison legen.
Die beste Möglichkeit, sich in Tokio fortzubewegen, ist die U-Bahn. Und unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat sich mal auf die Reise gemacht und viele Olympia-Baustellen besucht. Ein knappes Jahr vor den Spielen und vieles ist schon fertig.
Also was die Sportstätten angeht, da kann man sagen 90% ungefähr. Also das Nationalstadion zum Beispiel, das soll ja Ende November eröffnen. Die Ariake Arena, die ist für Volleyball und Basketball im Dezember. Eine kleine Verzögerung hat es bei der Schwimmhalle gegeben, weil dort der Boden verseucht war. Angeblich ist das jetzt alles wieder in Ordnung. Deshalb ist man so 2 Monate nach hinten gerückt. Aber alles und allem ist man da sehr im Rahmen.
Im Vergleich zu zurückliegenden Olympischen Spielen gibt es wenig Theater rund um die Vorbereitung. Tokio ist weit, aber eben auch noch nicht fertig. Katrin Erdmann hat sich vor Ort vieles erklären lassen und einiges beobachtet.
Also in dem Nationalstadion, das darf man übrigens nicht Olympiastadion nennen, das haben hier die Verantwortlichen nochmal deutlich unterstrichen, auch der Architekt. Da sind noch nicht alle Sitze eingebaut. Und weil die Stadien dann auch noch zu den Paralympics genutzt werden, da gibt es auch noch einige Überlegungen, wie man alles behindertengerechter gestalten kann. Also zum Beispiel, ob man noch die Wege im Stadion noch behindertengerechter geschaffen kann und wie man gegebenenfalls im Notfall mit den Menschen umgeht etc. Mein Eindruck ist allerdings, dass das, was hier die meisten und auch viele Sportler umtreibt, sind die klimatischen Bedingungen. Es hat ja relativ viele Testwettkämpfe jetzt gegeben und gibt es auch noch in den kommenden Wochen. Es wurde zum Beispiel ein Lauf wegen der Hitze verkürzt, weil es eben sehr schwül ist, also bis zu 80% Luftfeuchtigkeit. Und beim Schwimmwettbewerb der Triathleten wurde der ganze Wettbewerb abgesagt, weil das Wasser verunreinigt war, obwohl in diesem Freiluftbecken schon Filter angebracht sind. Also da muss man sicherlich noch hier und da noch mal nachbessern.
Das Herz der Spiele wird das Stadion, das wir, wie wir gerade erfahren haben, nicht Olympiastadion, sondern Nationalstadion nennen. Das steht an derselben Stelle, wo schon die Heimat der Olympischen Spiele 1964 war. Das alte Stadion wurde abgerissen, ein neues wurde gebaut. Und Architekt Kungo Kuma findet es sehr japanisch.
The stadium is a kind of big shrine.
Das Stadion, das ist so etwas wie ein großer Schrein. Das Gelände ist ein großer Park, der zum Schrein gehört. Zusammen steht beides immer für Harmonie.
Ja, also ein bisschen weniger poetisch könnte man auch sagen. Ja, das sieht aus so wie so ein Ei, das noch so ein bisschen braune Holzschale außen dran hat. Allerdings eine sehr edle Schale. Also unter anderem ist das Dach aus Zedernholz und aus der Fassade wachsen Bäume. Was Schönes ist, das liegt mitten in Tokio, nämlich im Stadtteil Shinjuku. Und ja, die Spiele werden dort eröffnet und die werden dort auch beendet. Und es sind dort auch einige Leichtathletikwettkämpfe und einige Fußballspiele geplant. So wird man also sicherlich häufig, wenn man denn zu den Spielen geht, in den Genuss kommen, auch dieses Stadion zu sehen. Was ich besonders beeindruckend fand, das war, dass man selbst dort bei Hitze, da habe ich das Stadion besucht, immer so einen frischen Luftzug spürt. Und das ist auch genau so gedacht.
We have the big data of the winds of Tokyo and we simulated the wind.
Wir haben viele Daten zum Wind in Tokio ausgewertet und wir haben Simulationen im Stadion gemacht. Dafür musste die innere Bogenfläche und der Neigungswinkel des Dachs berücksichtigt werden. Aber jetzt, da kann der Wind direkt bis ins Stadion hineinblasen.
Was auf jeden Fall noch ein echtes Geheimnis ist und den Architekten Kengo Kuma tatsächlich auch so ein bisschen zu wurmen scheint, das konnte man im Gespräch richtig merken, ist, wo wird der Platz für das Olympische Feuer sein? Er weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, so klang das zumindest so ein bisschen, der Platz wird im Stadion sein. Das ist ja auch nicht immer so der Fall gewesen bisher.
Nee, in Rio war es, und das haben viele Sportler auch ähnlich gesehen, nicht so schön. Die Eröffnungs- und Schlussfeier waren im Maracanã, die Leichtathletik-Wettbewerbe in einem anderen Stadion und das Olympische Feuer brannte während der Spiele ganz woanders, nämlich im Hafen. In Tokio soll also alles wieder an einem Ort sein.
Also ein paar Puzzleteile liegen auf dem Tisch mit ein paar Leuten.
Wir dürfen jetzt mal Mäuschen spielen. Anfang September kommen die Sportchefs der ARD, also der einzelnen Landesrundfunkanstalten, nach Hamburg zum NDR zu ihrer Sitzung. Zweimal im Jahr treffen sie sich, um sich auszutauschen, immer woanders. Aber dieses Mal ist es besonders wichtig, denn der Sportsommer 2020 stellt alle vor besonders große Herausforderungen. Vor Olympia ist noch die Fußball-Europameisterschaft und zwischen dem Endspiel in London und der Eröffnungsfeier in Tokio liegen nur 12 Tage. Das ist sehr ungewöhnlich und da ist es schwierig, die Teams für beide Veranstaltungen zusammenzustellen.
Mit ein paar Leuten habe ich jetzt telefonieren können. Da wissen wir, dass die können, dass sie, wie gesagt, auch nach der Euro mit der kurzen Zeit der Übergangsphase trotzdem auch Olympia machen können.
Alexander Bleik ist Hörfunk-Sportchef beim NDR und wird in Tokio wieder Chef des Radioteams sein. Er sitzt gerade mit Programmchef Holger Gerska zusammen und bespricht die Nominierung der Reporter.
Ein paar Absagen haben wir, das macht es jetzt nicht so leicht. Also wir müssen echt gucken, wie wir das am Ende zusammengesetzt kriegen, weil da ein paar Leute, mit denen ich echt gerechnet habe, die wollen nur eins, die machen nur Euro oder Olympia. Und da müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt gelöst kriegen.
Das ist die Frage, fangen wir an. Von der Wichtigkeit heißt Desk, Exklusivleitung. Oder gucken wir erstmal, wer überhaupt alles kann und verteilen dann. Oder fangen wir von den Reportern an, weil das die meisten natürlich dann schon Fixstarter sind auf ihren Sportarten.
Ja, ich würde mal sagen, wir sollten jetzt erstmal gucken, was haben wir an Feststartern auch in den zentralen Positionen, weil das ist das Wichtigste, also Desk beispielsweise mit der ganzen Programmsteuerung, und das andere müssen wir drumherum gruppieren.
Die Sportchefs müssen die Teams bei ihrer Sitzung in Hamburg gemeinsam aufstellen, aber die Teamchefs gehen natürlich mit einem konkreten Vorschlag in das Treffen. Beim Radio ist das Alexander Bleik, beim Fernsehen Gerd Gottlob. Die beiden sind so etwas wie der Bundestrainer und müssen jeweils die beste Mannschaft zusammenstellen.
Ja, genau. Das ist, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Bundestrainer, aber die Rolle ist so ähnlich, weil das bedeutet auf der einen Seite natürlich, dass man jemandem sagen kann, Mensch, du bist dabei, aber es bedeutet an der anderen Stelle natürlich auch genauso, du bist nicht dabei. Und das macht niemand gerne, gehört aber eben auch mit dazu. Das mache ich dann zusammen mit den anderen Sportchefs der Landesrundfunkanstalten. Und ja, aber trotzdem ist es insgesamt eine sehr schöne Aufgabe, verantwortlich zu sein für so ein Team, was dann in diesen 16 olympischen Tagen ein bisschen Vorlauf gibt, ein bisschen Nachlauf, also etwa 3 Wochen kann man ja mal sagen, das dann halt funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich so mit dem Bundestrainer. Also es hilft nichts, dass man, 20 grandiose Reporter irgendwie einfach nur mitnimmt, die aber irgendwie nicht zusammenpassen. Also es ist eine Mischung am Ende zwischen, die Teamfähigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die Leute müssen zusammenpassen, müssen sich gut ergänzen. Wir brauchen natürlich Experten, insbesondere in den großen Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Boxen. Da müssen die Reporter wirklich was vom Fach verstehen, wenn wir das live größer machen. Und dann brauchen wir natürlich einfach auch kreative Leute, die tolle Geschichten erzählen können, die auch einen anderen Blick auf die Situation haben. Also sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen und am Ende muss das Team einfach gut zusammenpassen, zusammenarbeiten und es muss eigentlich für jede Aufgabe jemand da sein, der das gut kann.
16.000 Sendeplätze hat es während der letzten Olympischen Spiele in Rio in den Hörfunkwellen der ARD gegeben. Also zum Beispiel bei NDR 2, Bayern 3, WDR 2 und MDR aktuell. Und es ist seit Jahren ein großes Bestreben in der ARD, dass noch mehr Frauen über Sport berichten. Und so soll es auch in Tokio sein.
Also unser großes Ziel ist, dass wir einfach deutlich mehr Frauen noch am Mikrofon haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Wir hatten immer schon viele Frauen in unseren Olympiateams, auch in der Vergangenheit, aber häufig in eher strategisch wichtigen Positionen als Redakteurinnen, die oder als Regisseurinnen, die entschieden haben, wann welches Sportart auf dem Sender kommt beispielsweise, aber am Mikrofon weniger, vor allen Dingen in der Live-Reportage. Und unser großes Ziel ist, dass wir da den Frauenanteil deutlich erhöhen. In Rio de Janeiro hatten wir nur eine einzige Frau als Live-Kommentatorin dabei, Julia Metzner im Tennis.
Steht im Finale der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro.
Unser Ziel ist, dass wir das vervierfachen oder verfünffachen.
Und das bedeutet natürlich auch, dass die ARD-Sportchefs bei ihrer Sitzung im September auch Entscheidungen treffen müssen, die einigen Reporter nicht gefallen werden. Alexander Bleik kann jetzt schon schlecht schlafen.
Ja, mehrere unruhige Nächte oder auch teilweise schlaflose Nächte. Also die Tatsache, dass wir auch jetzt, ich verrate glaube ich kein Geheimnis, in Tokio deutlich weniger Leute mitnehmen werden, als wir das vor 4 Jahren in Rio de Janeiro hatten, einfach weil Tokio viel teurer ist, als Rio de Janeiro war. Und wir dürfen nicht mehr Geld ausgeben. Das ist die oberste Maßgabe. Wir müssen sehr, sehr sorgsam mit den Gebühren umgehen. Und das heißt, nicht mehr Geld ausgeben als vor 4 Jahren. Und das heißt, weniger Leute mitnehmen. Und das heißt, man muss Menschen enttäuschen. Man will ja nicht nur dieselben, man will ja auch neue, kreative, junge Leute mit dabei haben. Das heißt, man muss Leute enttäuschen. Und das tut mir persönlich weh, vor allen Dingen, wenn ich die Menschen kenne und wenn ich weiß, wie sie daran hängen und wie sie sich seit Jahren auch vielleicht in einzelnen Sportarten dafür begeistert haben und die über Jahre begleitet haben, um denen jetzt zu sagen, du, pass mal auf, ich habe leider keinen Platz für dich im Team. Und das ist etwas, das ist das Schlimmste an meinem Job.
So, das war die neue Single von Ed Sheeran und jetzt kommt wieder
das super verrückte, mysteriöse Geräusch.
Wir haben euch gefragt, was ist das hier? Und wen haben wir jetzt am Telefon?
Hallo, ich bin Florian Wellbrock.
Florian, grüß dich. Was ist deine Idee?
Das mysteriöse Geräusch, was ihr eben gehört habt, das sind meine beiden Goldmedaillen aus Guangzhou, wenn die aneinander klingen.
Florian?
Ja.
Das ist richtig! So, und jetzt lassen wir den Quatsch mal und nehmen euch mit nach Magdeburg. Zum Schwimm-Doppelweltmeister, dem deutschen Sportler des Monats Juli.
Ja, wir sind hier gerade in der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg. Das ist so das Mekka für die Schwimmer des Leistungssports, sage ich mal. Die Top-Athleten sind schon durch. Jetzt sind hier momentan noch die jüngeren Sportler am Trainieren von der Sportschule. Und auf den anderen Bahnen ja, zieht das ältere Klientel ganz entspannt seine Bahn.
Das Seniorenschwimmen mit Badehaube. Wie oft sind Sie hier?
Ja, ich mache je nachdem, was die Woche so anliegt, eben 10-11 Einheiten die Woche. Das ist eine ganze Menge an Stunden und in Kilometern ausgedrückt ist das so 80 bis 90, manchmal sogar 100 Kilometer die Woche.
Florian Wellbrock schwimmt also jede Woche einmal von Hamburg nach Bremen oder von München nach Garmisch oder von Köln nach Dortmund. Heute hat er sein Morgentraining schon hinter sich und sitzt jetzt in schwarzer Jeans und rotem T-Shirt auf der Tribüne entlang des 50-Meter-Beckens gegenüber einer riesigen Fensterfront. In dieser Halle trainiert er für seinen großen Traum, eine Olympiamedaille zu gewinnen.
Also für den Kopf, fürs Training ist es jetzt schon mal gut, dass ich meinen Startplatz über die 10 Kilometer definitiv sicher habe. Das Beckenschwimmen, das sollte ich, glaube ich, auch hinbekommen. Da bin ich recht zuversichtlich, dass ich da die Normzeit auch unterbieten werde. Aber an sich, was jetzt die Zielsetzung angeht, kann ich das gar nicht beschreiben, weil ich bin jetzt Europameister und Weltmeister. Jetzt könnte man sagen, okay, fehlt nur der Olympiasieg, natürlich. Die anderen Jungs sind da aber auch wahnsinnig heiß drauf, das ist ganz klar. Und bei den Olympischen Spielen zu gewinnen, da muss an Tag X dann alles stimmen. Das bleibt abzuwarten. Aber im Training bin ich jetzt extrem motiviert, weil ich habe das Gefühl, trotz EM-Titel und WM-Titel bin ich noch gar nicht fertig. Also ich habe noch gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt mich irgendwie ausruhen könnte auf irgendwas. Deswegen werde ich definitiv weiter Gas geben und hoffen, dass ein ähnliches Ergebnis in Tokio rumkommt. Ich sag mal, wenn man Leistungssport auf dem Niveau macht, möchte man noch Gold haben, man möchte immer gewinnen. Wie gesagt, aber die anderen Jungs wollen das auch. Die werden sich definitiv revanchieren. Aber ich denke mal, wenn man bei den Olympischen Spielen auch Bronze oder Silber gewinnt, kann man damit definitiv zufrieden sein.
Florian Wellbrock kommt aus Bremen, hat mit 4 angefangen zu schwimmen. Seine Eltern wollten einfach, dass sich ihr kleiner Sohn zur Not auch selbst über Wasser halten kann. Der kleine Florian wollte aber bald mehr, wurde Schwimmer, ging in Bremen auf eine Sportschule und sah als 12-Jähriger einen großen Sportmoment im Fernsehen.
Und Herbst ist noch dran, aber Biedermann kann dieses Rennen gewinnen. Und es sieht so aus, als würde er es gewinnen. Michael Phelps ist geschlagen. Paul Biedermann wird der Weltmeister, schlägt den Superstar von Peking. Und das klar, Isotov der Dritte. Phelps holt Silber, Weltrekord.
Wenn ich so an WM-Gold und sowas denke, dann habe ich immer noch die Weltmeisterschaft von 2009 im Kopf, wo Paul Biedermann sehr, sehr erfolgreich war. Die Rennen habe ich damals alle gesehen und das war für mich so ein Moment, wo ich mir so dachte, boah, cool, das möchte ich irgendwann auch mal. Aber da war ich noch so jung und auch überhaupt gar nicht so in Reichweite, so einen Erfolg greifen zu können. Und ja, dass es jetzt im Endeffekt trotzdem wirklich geworden ist, dass ich mal da ganz oben stehe und nicht nur einen Paul Biedermann im Fernsehen sehe, das ist schon, ja, das kann ich gar nicht so wirklich in Worte fassen.
Mit 17 hat Wellbrock sein Zuhause und seine Eltern in Bremen verlassen und ging nach Magdeburg aufs Sportgymnasium. 5 Jahre später sitzt er neben mir als Doppelweltmeister auf der Tribüne der Elbe-Schwimmhalle und muss lächeln. Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche und spiele ihm Michael Augustins Radioreportage von seinem WM-Titel über 1500 Meter Freistil vor.
Letzte Wende, Wellbrock vorne, Romanchuk ist jetzt Zweiter, Paltrinieri, der große Favorit, ist Dritter und Florian Wellbrock marschiert. Er zieht davon, hat schon fast eine körperliche Vorsprung vor Gregorio Paltrinieri. Seine Eltern sind hier aus Bremen, Bernd und Anja. Das deutsche Team drückt ihm die Daumen, Sarah Köhler ist auf der Tribüne und er wird hier Weltmeister, das steht jetzt fest. Wellbrock wird Weltmeister. Fertig machen zum Jubeln. Florian Wellbrock, Weltmeister. Über 1500 Meter Freistil. 14 Minuten, 36,54 Sekunden. Sofort geht er auf die Leine. Jetzt feiert er eine Poolparty. Die Finger gehen nach oben. Er lässt sich feiern. Das ist sein Triumph. Das ist sein Moment, das ist sein goldener Moment. Der Europameister ist jetzt Weltmeister über 1500 Meter Freistil. Er keucht, er atmet, er pustet. Florian Wellbrock hat es geschafft. Weltmeister über 1500 Meter Freistil.
Ja, ist tatsächlich immer noch so ein bisschen unwirklich und sorgt immer noch für Gänsehaut, wenn ich sowas höre.
Wir sind ganz ehrlich, als bei uns die Idee entstanden ist, diesen Podcast zu machen, da stand Florian Wellbrock gleich auf der Liste der Sportler, die wir fragen wollten, ob sie Bock haben mitzumachen. Er ist ein junger, guter Typ, der schon erfolgreich war, aber eben auch noch unverbraucht und hat auch gleich zugesagt. Dann kam sein historisches Doppelgold von Korea. Er ist der erste Schwimmer, der bei einer WM im Freiwasser und im Becken Gold holte. Und dann noch die 3 Titel bei den deutschen Meisterschaften in Berlin und ein wahnsinnig großer Hype.
In Berlin habe ich es fast schon als schlimm empfunden, weil ich wirklich morgens und nachmittags meinen Wettkampf machen musste und auch wollte und dazwischen ständig zu irgendwelchen Terminen rennen musste. Ja, wo ich überall hin musste, will ich jetzt gar nicht erzählen, aber das war für mich persönlich schon wirklich stressig.
Inzwischen hat sich die Aufregung wieder ein bisschen gelegt, aber seit einem Monat ist Florian Wellbrock ein echter Star. 4000 deutsche Athleten haben ihn zum Sportler des Monats Juli gewählt.
Also das mediale Interesse ist natürlich ein bisschen gestiegen. Aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Die ganzen Trainingskollegen, die haben sich natürlich mitgefreut und gratuliert. Aber im Endeffekt bin ich, denke ich mal, auch der Alte geblieben und habe mich nicht verändert. Deswegen braucht sich da das soziale Umfeld auch nicht verändern. Hier passiert es tatsächlich mal, dass links und rechts von den Senioren mal jemand grüßt und sich auch mit dem über den Erfolg freut. Das kommt schon mal vor, aber ansonsten ist alles entspannt.
Wellbrock bekommt Fördergelder und hat Sponsoren. Er kann sich also auch finanziell ganz gut über Wasser halten.
Ja, also ich werde damit nicht reich. Wie ein Fußballer oder so kann ich jetzt nicht bis zu meinem Karriereende davon leben und aussorgen. Aber jetzt für den Moment reicht es, um die laufenden Kosten zu decken und auch nebenbei noch ein bisschen was wegzupacken. Hier in Magdeburg haben wir zum Beispiel Glück, dass die Mieten alle so billig sind, in Anführungsstrichen. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also zum Beispiel München oder Bremen ist Wohnen generell einfach teurer. Da können wir hier ein bisschen was wegsparen, sage ich mal so. Aber insgesamt verdient man als Spitzensportler nicht direkt wie eben Tennisspieler oder Golfspieler oder keine Ahnung was.
Und so hat er auch keine Probleme, sich in Magdeburg eine eigene Wohnung zu leisten. In der wohnt er übrigens alleine und nicht mit Sarah Köhler zusammen. Wellbrock muss ein bisschen schmunzeln, als ich ihn darauf anspreche.
Das ist eigentlich das Witzige. Die Frage kommt ganz oft, aber ich lebe gar nicht mit meiner Freundin zusammen. Also wir haben 2 getrennte Wohnungen. Ich habe eine 50 Quadratmeter Wohnung und ja, mein Alltag läuft dann so ab, dass ich morgens eben mein Training mache. Um 6:30 Uhr stehe ich hier am Beckenrand. Das Frühtraining geht dann bis 9. Anschließend fahre ich dann zur Arbeit, mache bis 14, 45 meine Arbeit und gehe dann nachmittags wieder ins Training bis 19 Uhr. Also ist mein Alltag eigentlich komplett vollgepackt, aber ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so viel erlebe. Deswegen ist das zu erzählen immer ganz langweilig, finde ich.
Und die Arbeit ist Ihr Job als Immobilienkaufmann?
Ja, habe da jetzt meine Ausbildung abgeschlossen und habe jetzt einen Arbeitsvertrag über 3 Tage die Woche. Also ich arbeite jetzt nur noch Dienstag bis Donnerstag, um eben ein bisschen Entlastung zu haben jetzt im Vorwege zu den Olympischen Spielen. Der Arbeitgeber macht da ganz gut mit, ist auch Hauptsponsor von mir und das läuft bis jetzt sehr, sehr gut.
Florian Wellbrock scheint sehr genau zu wissen, was er will. Er will in Tokio eine Medaille holen und dem ordnet er alles unter. In seiner Bremer Heimat ist er nur noch selten, um Freunde und Familie zu treffen, etwa einmal pro Vierteljahr, sagt er. Und jetzt müssen alle Bremer sehr stark sein. Wellbrock findet in Magdeburg vieles besser als in Bremen, oder sogar.
Ja, alles praktisch. Also die komplette Infrastruktur, die hier aus der DDR einfach noch gegeben ist, die wird heutzutage noch genutzt. Also gerade die Kombination Sportinternat und Elbe-Schwimmhalle. Und dann sind hier natürlich viel mehr Wasserzeiten gegeben. Also ich kann hier einfach viel mehr trainieren als in Bremen. Wie gesagt, doppelt so viel. Und das macht nachher dann den Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg aus.
Und nach vielen Erfolgen machen Wellbrock und seine Freundin Sarah Köhler jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub.
Ja, also, am Sonntag. Da fliegen wir nach Ägypten.
Und wie ist das dann so am Strand? Stehen Sie auf und sagen hier, pass bitte mal eben auf mein Handtuch auf, ich gehe mal eben 10 Kilometer schwimmen?
Nee, das ist tatsächlich alle 4 ausstrecken und in der Sonne ein bisschen vor sich hinbrutzeln, wirklich mal nichts machen. Ins Wasser werde ich definitiv nur zum Abkühlen gehen. Ansonsten wird da nichts groß schwimmtechnisch gemacht.
Ja, dann wünschen wir einen schönen Urlaub. Cremt euch schön ein.
Ja, und wir senden schöne Grüße nach Österreich an Marie-Louise Dräger, die jetzt bei der Ruder-WM ist.
Und wir hören uns dann wieder am 24. September.
Dann sind es noch genau 10 Monate bis Olympia. Also bis dahin. Tschüss.
So sieht's aus. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Abbüchert.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD-Audiothek und auf sportschau.de.